hier spricht Christian. In Deutschland wird inzwischen seit vielen Monaten hitzig über Gaskraftwerke diskutiert. Wir brauchen welche, in diesem Punkt sind sich, glaube ich, alle einig. Sie sollen uns vor Dunkelflauten schützen. Die Frage ist, wie viele brauchen wir? Und können wir nicht Alternativen wie Batteriespeicher nutzen? Wäre das nicht sinnvoller, vielleicht auch günstiger? Ich bin vergangene Woche in die Uckermark gefahren, um mir eine Alternative anzuschauen. Anderthalb Stunden nördlich-nordöstlich von Berlin hat das Energieunternehmen Enertrag nämlich ein Verbundkraftwerk gebaut. Das besteht aus Sonne, Wind, Speicher und grünem Wasserstoff. Und Enertrag verspricht seinen Kunden, das liefert euch sicheren, günstigen und unabhängigen Strom auf Basis erneuerbarer Energien 24 Stunden am Tag, planbar, zuverlässig und bedarfsgerecht, ganz ohne Gaskraftwerk. Wie funktioniert das? Was kostet das? Und wie kann man das skalieren? Wo kann man das nutzen? Jörg Müller ist Gründer, langjähriger Chef und heutiger Aufsichtsratsvorsitzender von Enertrag. Und er war so nett, mir und euch alle Fragen zum Verbundkraftwerk zu beantworten. Und auch zu Tschernobyl. Denn am vergangenen Wochenende hat die Reaktorkatastrophe bereits ihren 40. Jahrestag erlebt. Und Jörg Müller war damals irgendwie mittendrin, auf jeden Fall sehr nah dran. Er hat nämlich 1986 in Moskau Kerntechnik studiert. Im Sommer 1987 wollte er ein dazugehöriges Praktikum in Tschernobyl machen. Das hat logischerweise nicht geklappt. Aber wie hat er eigentlich den 26. April 1986 erlebt und wie steht er heute zur Atomkraft? Das erfahrt ihr jetzt im Klimalabor. Ich sage Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung nach Dauertal, Jörg Müller.
Ja, willkommen im Dauertal auf dem Lande mitten im Verbundkraftwerk.
Herr Müller, Ihr Lebenslauf ist ja tatsächlich sehr, sehr spannend. Sie haben Kerntechnik in Moskau am Energetischen Institut studiert, Ihre Diplomarbeit zum Thema Reaktorsicherheit geschrieben und hatten dann im Juni 1987 ein Praktikum im Kernkraftwerk Tschernobyl geplant. Das konnten Sie nicht antreten, weil im Jahr zuvor, am 26.04.86, der Reaktor explodiert ist. Wie haben Sie das damals erlebt?
Nun, den Samstag, als das Unglück geschah, haben wir natürlich noch nichts von mitbekommen. Aber kurz danach, in den nächsten Vorlesungen, war das natürlich Hauptthema.
Wo waren Sie denn damals,
wenn ich fragen darf?
In Moskau.
In Moskau, ja. Insofern auf der Seite, wo der Wind herkam zu der Zeit. Bekanntlich blies ja alles Richtung Westen, was da an und nicht geringen Mengen an hochradioaktivem Material freigesetzt wurde mit der...
Ich kann mich daran erinnern aus der Serie, dass man das, glaube ich, zuerst in Minsk festgestellt hat, die radioaktive Strahlung in der Luft.
Ja, und die Skandinavier haben es sehr schnell festgestellt, weswegen ja dann auch sehr schnell der Witz kursierte, Anfrage an Sender Jerewan. Hätte man Tschernobyl verhindern können? Antwort, im Prinzip ja, wenn die Schweden nicht gequatscht hätten.
Sehr schön. Und was war Ihr erster Gedanke? Oder wie haben Sie das dann mitbekommen, den 27. Also, April dann?
Wir hatten es sehr schnell danach schon in den Vorlesungen. Und es war auch sehr schnell klar, dass es komplett menschliches Versagen war. Das war ja nicht irgendein Reaktor, sondern das war eigentlich der modernste Reaktor damals in Russland. Deswegen wollten viele da auch zum Praktikum hin, um den mal zu sehen, in Funktion. Und die haben es ja tatsächlich hinbekommen, eigentlich im Zuge eines Tests zur Erhöhung der Reaktorsicherheit sämtliche Sicherheitssysteme außer Kraft zu setzen und dann die Kontrolle zu verlieren.
Also Sie wollten den Reaktor sicherer machen und haben genau das Gegenteil erreicht.
Genau das Gegenteil erreicht, ja. Ich habe dann später auch die Berichte von Hans Blix intensiv studiert. Die habe ich auch noch im Schrank stehen. Der war ja damals internationale Atomenergiebehörde. Und der viel später dann erschienene Film, den Sie gerade ansprachen, ist im Grunde vollkommen richtig.
Ja. Wann war Ihnen persönlich klar, ja, das mit meinem Praktikum, das wird nichts mehr?
Sehr schnell, schon wenige Tage danach war dann klar, da kann niemand mehr hin. Ja, es wurden ja dann nur noch die russische Armee da verheizt sozusagen. Im Minutentakt mussten dann die Soldaten dort die Trümmer wegräumen, weil länger, mehr als eine Minute durfte kein Mensch da mehr sein.
Ich glaube, die Informationskultur in der Sowjetunion, man kann sie beschreiben als nicht besonders offen. Haben Sie, weil Sie das studiert haben, mehr Informationen gehabt als, sage ich mal, so die normale?
Wir hatten
die
Informationen natürlich eher, ja. Aber Bei solchen großen Unglücken spricht ja niemand gern drüber. Als in Fukushima der Reaktor explodiert war und am Samstagmorgen die Bilder zu sehen waren, habe ich sofort gesagt, das ist eine Kernschmelze. Die Explosion ist Wasserstoff, das sieht man. Mhm. Und auch die japanische Regierung hat dann 3 Wochen gebraucht, das zuzugeben.
Mhm. Also es macht keinen Unterschied, ob Sowjetunion oder westliche Demokratie oder in dem Fall östliche Demokratie.
Na gut, heute mit so vielen sozialen Medien dürfte sich jedes große Unglück in Sekundenschnelle verbreiten.
Haben Sie Ihr Praktikum dann in einem anderen Kernkraftwerk noch nachgeholt? Oder
ich
haben
war dann in Voronezh. Das ist auch ein ganz anderer Typ. Das ist ja ein Druckwasserreaktor. Tschernobyl ist ein Siedewasserreaktor. Aber die Größe war die gleiche, beides 1000 Megawatt Blöcke.
Aber für Sie war damals noch nicht klar, dass mit der Atomenergie, das lassen wir lieber bleiben. Erstmal der Karrierepfad, der wird weiterverfolgt.
Der Grund, warum wir die Kernspaltung aufgegeben haben, war ja gar nicht so sehr das Risiko. Also wir hatten ja bekanntlich erst 2 wirklich schlimme Unglücke in der Geschichte der Kernspaltung. Der eigentliche Grund war, dass wir die Kernfusion nicht in den Griff bekommen. Weil Uran ist durchaus endlich, würde auch gar nicht reichen, um die gesamte Erde mit Energie zu versorgen. Die Kernspaltung ist ja weltweit nie über 2% am Weltenergieverbrauch nie darüber hinausgekommen. Es waren immer nur schlappe 2%. Und es sollte eine Brücke sein in die Kernfusion. Und mehrere Millionen Grad auf der Erde unter Kontrolle zu bringen, gelingt uns bis heute nicht. Und auch wenn immer wieder jemand hervortritt und meint, na ja, in 20, 30 Jahren haben wir es dann vielleicht geschafft, steht zu vermuten, dass auch in 30 Jahren wieder jemand aufstehen wird und sagen wird, in 30 Jahren könnten wir es geschafft haben. Aber ohne das Ziel Kernfusion ergab die Kernspaltung überhaupt keinen Sinn mehr. Weil uns war ja klar, damit kommen wir sowieso nicht ewig hin. Geht nicht. Und damit blieb uns eigentlich 1990 aus rein wissenschaftlicher Sicht nur noch der Weg zu Solar- und Windenergie. Was anderes haben wir nicht.
Nur wissenschaftliche Sicht oder damals auch schon ökonomische Sicht?
Ökonomisch war ja die Kernenergie immer ein bisschen schwer zu verstehen. Wir haben uns immer schön gerechnet, ja, weil natürlich sehr, sehr viel staatliche Mittel reingeflossen sind. Und das darf man auch wirklich nicht vergessen. Kernspaltung und Kernwaffen sind nicht voneinander zu trennen. Wer Kernspaltung betreibt, hat Plutonium. Wer Plutonium hat, kann Kernwaffen bauen. Im Grunde hat also die Rüstung, die Herstellung von Kernwaffen, die ganze Zeit auch die Kernspaltung subventioniert.
Die Verteidigungsindustrie, so eine Quersubventionierung praktisch.
Genau. Ja, das eine ist vom anderen nicht wirklich zu trennen. Das sehen wir auch gerade mit den ganzen dramatischen Geschichten um den Iran herum, ja, dem man ja weder die Kernspaltung noch die Herstellung von Kernwaffen zubilligt. Auch da kann man das sehr, sehr gut beobachten. Ja, aber aus rein energetischer Sicht war uns als Physiker 1990 klar,
1990.
Es gibt keine andere praktikable Lösung mehr als dann doch Solar- und Windenergie. Und man darf eins nicht vergessen. Eine Welt, in der wir uns ja jetzt auch mit großer Geschwindigkeit hineinbewegen, wo die Primärenergiequelle Strom ist, den ich direkt aus Sonne oder auch direkt aus Wind herstellen kann, habe ich praktisch keine Verluste mehr. Ja, jedes Kernkraftwerk bläst 70% der erzeugten Energie über den Kühlturm in die Luft. Macht auch jedes Kohlekraftwerk. Jedes Auto mit Verbrennungsmotor pustet bis zu 80% dessen, was sie vorne teuer an Brennstoff reinfüllen, hinten aus dem Auspuff sinnlos wieder raus. Nur 20% kommen am Rad an. Elektroauto hat einen Wirkungsgrad von 98%. Und das wurde uns dann auch immer bewusster, dass wir verlassen die Welt des Carnot'schen Wirkungsgrades. Die Dampflok hatte 5%, später mit ganz viel Mühe, knappe 10% Wirkungsgrad. Dann kamen die Kollegen Otto und Diesel mit 30%, Diesel ja bis 40% Wirkungsgrad. Das galt ja als bahnbrechend. Die Dampflok hat es auch nicht überlebt entsprechend. Heute steuern wir in eine Welt hinein, wo wir nochmal um Faktor 3 den Wirkungsgrad erhöhen können. Nämlich von 30% auf 90%. Mhm. Das ist so ein großer Schritt und macht die Sache wirtschaftlich auch deutlich günstiger, weil jeder weiß doch, selbst wenn es doppelt so teuer ist, pro Einheit, pro Kilowattstunde, ne, in diesem Falle, wenn ich nur ein Drittel brauche, ist es doch viel günstiger. Mhm. Und deswegen, und das haben auch die Chinesen sehr, sehr schnell begriffen und machen im Moment über die Hälfte des weltweiten Zubaus erneuerbarer Energien in China. Ja. Bei uns haben es noch nicht alle begriffen, aber es ist tatsächlich, für Erneuerbare sprechen nur zwei Dinge. Es ist günstiger als alles, was wir bisher gemacht haben, und wir haben keine Alternative mehr.
Wie entnervt oder wie fuchsig macht sie es? Sie haben es gerade schon angesprochen. Die Debatte bricht gerade wieder auf in Deutschland, ob man es nicht doch nochmal mit der Atomkraft probieren sollte. Was passiert mit Ihrem Puls, wenn Sie das hören?
Gar nichts. Wir haben 100 Jahre gebraucht, um die Eisenbahn aufzubauen. Ja, ungefähr von 1800 in die 30 bis 1930, als dann in ganz Europa die Bahnen fuhren. Und wie viele Leute waren gegen die Eisenbahn?
Ich weiß es nicht. Sehr viele?
Oder? Oh ja, sehr viele. Von Sorgen wie, das geht ja gar nicht, die Geschwindigkeit von sagenhaften 30 Kilometer pro Stunde, das sei ja ganz, ganz schlecht für die Gesundheit und die Tiere und ja, also unglaublich viele Menschen hatten ein Problem mit der Eisenbahn. Ja, und dann mussten ja noch Trassen gebaut werden, nicht über mein Land.
Das ist eine Diskussion, die kommt mir sehr bekannt vor.
Das haben wir auch. Später dann haben wir 100 Jahre gebraucht, um die Pferde abzulösen durch Automobile. In der Anfangszeit der Automobilgeschichte mussten in London Menschen mit zwei Flaggen vor dem Auto davor laufen, um auf die erhebliche Gefahr hinzuweisen, die von diesem nicht pferdebespannten Fahrzeug ausgeht. Macht ja heute auch niemand mehr.
Der Mensch tut sich schwer mit Veränderungen, das wollen Sie sagen.
Mensch tut sich schwer, und eigentlich würden wir uns auch für den Umbau der Energiesysteme von Kohle, Öl und Gas auf Solar und Wind, eigentlich hätten wir auch uns gerne 100 Jahre gegönnt. Es gibt ja nur das kleine Problem, dass die Erde immer wärmer wird. Was ja auch physikalisch leicht zu verstehen ist und lange, lange, lange bekannt.
Wir haben ja tatsächlich, das habe ich ja noch mitbekommen in meiner Schulzeit, eigentlich relativ zeitig ist mein Eindruck angefangen mit der Energiewende, so um die Jahrtausendwende herum. Nur wir machen dann immer Schritte nach links, nochmal drei, und dann doch wieder zwei Schritte nach rechts. Aber warum sind Sie überzeugt, sage ich jetzt mal, dass wir bei der Atomkraftdebatte, dass wir da den Schritt nicht mehr nach links machen, sondern Fokus Energiewende, Erneuerbare, der bleibt bestehen?
Es lohnt sich nicht, mal ganz abgesehen davon. Es wird langsam schwierig, auch in Europa. Wir können es ja gar nicht mehr.
Warum?
Wir hatten keinen nennenswerten Nachwuchs mehr an Fachkräften im Kernenergiebereich. Und mit Rentnern werden sie wahrscheinlich keine neuen Kraftwerke aufbauen.
Weil der Bau zu lange dauert, oder?
Und dann dauert es alles sehr, sehr lange. Ich habe in einem Weißbuch der Europäischen Union aus dem Jahr, glaube ich, 2000 oder 2001 mal den schönen Satz gefunden: Wenn das Energierecht und das Baurecht in den 60er Jahren so kompliziert gewesen wäre, wie es heute ist, hätte es die Kernenergie nie gegeben.
Mhm. Okay.
Und das kann man, wenn man jetzt jahrzehntelang Energieanlagen ja auch aufgebaut hat in vielen Stellen in Europa, kann ich das auch gut nachvollziehen.
Es gibt ja immer diesen Vorwurf, der Grund, warum das so lange dauert mit den Atomkraftwerken und warum die so teuer sind, ist tatsächlich Regulierung und Bürokratie. Hat die Industrie, die Branche da einen Punkt? Oder muss man einfach sagen, naja, aber wir wollen ja schon, dass das maximal sicher ist, weil wir wollen eben kein neues Tschernobyl, wir wollen kein neues Fukushima. Ja,
für die Kernenergie ist es nicht Regulierung und Bürokratie. Es ist einfach die Sorge der Menschen vor Unglücken und der Versuch, Kernreaktoren so zu bauen, dass selbst bei einer Kernschmelze nichts nach außen dringt. Das macht's dann schon sehr, sehr teuer. Also in so einer Maschine sind dann, wenn es um die großen Kernkraftanlagen geht, wir reden ja von 4000 Megawatt. Das ist gewaltig viel Energie. Es ist auf der einen Seite erstaunlich, dass wir Menschen geschafft haben, sowas überhaupt bauen zu können. Aber das so sicher zu bauen, dass nach allen menschlichen Ermessen es nicht mal mehr ein Restrisiko gibt, macht die Sache extrem teuer.
Hat das 1990, hatten Sie gesagt, war klar, das geht nur mit Erneuerbaren. Hat das Sicherheitsargument damals auch schon eine Rolle gespielt?
Untergeordnet, weil eigentlich gab es historisch die meisten Unglücke, auch mit vielen, vielen Menschenopfern in der Kohle. Mhm. Ja, viel mehr als in der Kernenergie, viel, viel mehr. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ein Kernkraftwerk unsicher ist. Allerdings, wenn was passiert, sind sehr viele betroffen.
Auf großen Flächen, großen Regionen, Länder.
Andererseits, was wir mit der Kohle gemacht haben, betraf nicht viele, sondern alle. Wir haben also so viel Kohlendioxid in die Luft geblasen, dass es wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, diesen Prozess umzukehren, der Erderwärmung. Das ist alles Träumerei. Wir werden auch die 3 Grad schaffen.
Und uns einfach daran gewöhnen.
Ich fürchte schon, ja.
Es gibt ja auch Pläne, CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuholen. Geben Sie mir Ihre Einschätzung, Sie wissen mehr davon als ich. Ist das ähnlich?
Wir verdanken den weitaus größten Teil unseres Wohlstandes der erschreckenden Tatsache, dass wir ganz viel Kohle, Öl und Gas verbrannt haben, Energie gewonnen haben und damit Arbeit gespart haben. Ja, unsere Urgroßeltern, die mussten für eine Kilowattstunde Holz sammelnd und ein bisschen Stroh vielleicht noch, da mussten die einen Tag arbeiten. Eine Kilowattstunde, die kostet heute im europäischen Durchschnitt irgendwie 5-6 Cent. Das kann sich jeder mit seinem Monatsgehalt mal ausrechnen, wie viele Sekunden er noch für eine Kilowattstunde arbeiten muss.
Ohne Steuern und Abgaben.
Ja, ja, und da sehen wir doch, dass diese Energiemengen, diese gewaltigen Energiemengen, die wir uns dienstbar gemacht haben, die haben dafür gesorgt, dass heute eigentlich niemand mehr wirklich schwer arbeiten muss. Niemand muss mehr 12 Stunden arbeiten. Ja. Selbst 40 Stunden werden ja schon in Frage gestellt. Das hängt ausschließlich damit zusammen, dass wir so günstig Energie zur Verfügung hatten. Und wenn wir das jetzt umkehren wollen, dann stellt sich ganz schnell die Frage, wo soll denn die Energie dafür herkommen? Ich brauche ja mehr Energie, um das Kohlendioxid wieder zurückzuholen, als ich herausbekommen habe.
Aber gibt es da nicht auch so einen Strang, ich nenne das jetzt mal so der radikale Solaroptimismus, dass wir irgendwann so viel erneuerbare Energie erzeugen wollen, dass wir Energie im Überschuss haben und dann können wir sowas auch machen?
Also, wir beide werden das nicht mehr erleben. Ein Blick in so weite Zukunft ist immer sehr, sehr schwierig. Ja? Wenn im Mittelalter Sie ein Handy besessen hätten, wären Sie als Hexer verbrannt worden. Also es ist sehr schwierig, in weite Ferne zu schauen. Einige wenige wie Jules Verne haben es teilweise mal geschafft. Aber ich maße mir nicht an zu sagen, was in 100 Jahren funktionieren wird. Was wir auch dank Quantencomputern bis dahin noch Neues entdecken, da kann sehr viel passieren. Sehr, sehr viel. Nur mit dem, was wir heute wissen, werden wir auf die nächsten Jahrzehnte mit Solarenergie und Windenergie arbeiten müssen. Was aber nicht schlecht ist, gerade Solarenergie, es ist die direkte Verwandlung der elektromagnetischen Welle Licht in Strom. Das sind Geschwister, die beiden. Ja? Das ist fast dasselbe. Strom ist Licht im Draht. Dass man das direkt ineinander umwandeln kann, was wir früher so mühsam, ja, also Bergwerk oder Ölquelle, Rohrleitung, Transportsysteme, Kessel, Druckanlagen, Dampfkreislauf, Turbine. Irgendwann kam dann eine rasant sich drehende Welle, die sich so schnell übrigens drehen, dass man gar nicht sieht, dass die sich drehen. Und dann kam die Turbine und dann kam Strom. Und heute hängen sie auf ihrem Balkon eine Solarzelle und haben Strom. Das ist so genial. Und wir sind, was den Wirkungsgrad dieser direkten Umwandlung angeht, ja noch gar nicht am Ende.
Das ist ja das Argument für diesen radikalen Solaroptimismus, dass es wird, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung oder es entsteht manchmal der Eindruck, Solar- und Windenergie, die sind so gut, wie sie heute sind und es wird nicht mehr besser. Aber es gibt ja auch das Argument, dass man sagt, vielleicht stehen wir gerade erst am Anfang dieser Technologien.
Also ja, Solarenergie hat das Potenzial, Windenergie überflüssig zu machen. Heute geht es noch nicht, allein in den letzten 20 Jahren hat sich der Wirkungsgrad der Zellen verdoppelt. Das ist erheblich.
Und es wird, glaube ich, immer noch ungefähr so ein 0,5 Prozentpunkt pro Jahr, alle
ehrlich
2 Jahre
gesagt,
mehr?
Ich wüsste nicht, warum 80% nicht gehen sollten.
Spannend. Und wenn wir jetzt von dem Allgemeinen einmal den Sprung zu Enertrag wagen. Wann ist Ihnen aufgefallen? 1990 haben Sie gelernt, dass mit der Atomkraft, das wird nichts. Wann haben Sie sich gedacht, aus der Erneuerbaren, nee, da muss ich ein Geschäft draus machen?
Nein, Energiewirtschaft verstehen wir eigentlich nicht als Geschäft, sondern eher als Sicherung unserer Lebensgrundlagen.
Also das Geld war ja zweitrangig.
Ohne die politische Wende wäre sicherlich auch alles ganz anders gekommen. Seit 1990, 91 leben wir in einer Welt, wo du halt zum Geldverdienen verurteilt bist. Ja, wer keinen Gewinn macht und nachhaltig Verlust macht, dann kommt der berühmte Mann mit dem schwarzen Hut, mit dem wunderschönen Titel Insolvenzverwalter. So. Es geht halt nicht anders. Aber das war jetzt nicht der Grund, sondern tatsächlich, ich habe noch bei meiner Tätigkeit beim großen Kraftwerksbau, wir waren ja eine Ingenieurbude mit tausenden Menschen. Ja. Alles Ingenieure. Und in der Lage, auch wirklich große Projekte zu machen. Ja, und dann kam die Wende. Ich war zu der Zeit noch in der Reaktorsicherheit und mit unter anderem mit beschäftigt, Kreiswald stillzulegen und Stände halt den Bau dann abbrechen zu lassen. Aber da mussten wir uns natürlich neue Aufträge suchen. So, und wissend, dass es in der Kernenergie keine Zukunft mehr geben wird, in den Abriss wollte ich nun wirklich auch nicht. Das ist keine schöne Aufgabe.
Dinge kaputt machen macht keinen Spaß.
Nur Dinge kaputt machen, ohne jede Perspektive. Und als mein damaliger Abteilungsleiter dann von Siemens abgeworben wurde, die erschreckenderweise tatsächlich durch die Korridore liefen bei uns und die Leute mitgenommen haben, rückte jemand auf diesen Posten, das war Oberingenieur Heinz Berg, der wurde nie Führungskraft, weil er immer auf der falschen Seite der Kampfgruppe stand. Also bei der Demo gegen den Abriss der Gasometer in Berlin und sowas. Und war aber ein sehr, sehr guter Fachmann und auch sehr offen. Und wir haben dann angefangen, zuerst haben wir eine Biogasanlage gebaut. So, und dann Solar war zu früh. Wir hatten versucht, was mit Solarenergie, aber außer Solartechnik war das, war alles viel zu klein. Und dann haben wir tatsächlich 1992 die erste Windkraftanlage gebaut, vom Kraftwerksbau aus, also mit Leuten, die eigentlich bis vor kurzem noch Kernkraftwerke gebaut haben, die sich auch ein bisschen gewundert haben, aber auch gut, 49 Meter Höhe ist ja schon nicht ganz klein.
40 Meter hoch.
Ja, ja, ja. Steht auch noch in Gerswalde, die Anlage.
Wie viel Strom hat die erzeugt?
150 kW. Naja, die Stromproduktion. Nehmen wir es mal im besten Windjahr vielleicht mal 2000, dann sind wir bei 300.000 Kilowattstunden. Aber gut, der durchschnittliche Bürger verbraucht etwas über 1000. Insofern schon nicht ganz wenig.
Und da ist Ihnen dann der Gedanke gekommen, Mensch, daraus kann man tatsächlich Energiesicherheit schaffen.
Wir hatten das Problem, das kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Heute, wo, wenn Sie einen Techniker rufen, im Haushalt irgendwas kaputt oder so, die rufen Stundensätze auf von 80 Euro aufwärts. Mhm. Wir hatten damals einen Stundensatz von 100 Mark für die Ingenieurstunde. Und der gesamte Wettbewerb im Biomasse- oder auch im Windenergiebereich war unter der Hälfte davon. Wir waren einfach nicht wettbewerbsfähig. Wir hatten keine Chance. Wir haben dann noch einen großen Auftrag bekommen vom Land Brandenburg, die Potenzialstudie zu machen. Und wir haben mitgewirkt an der sächsischen Windpotenzialstudie. Mhm. Der Staat war als Auftraggeber noch soweit solide, dass dann auch etwas höhere Preise gezahlt wurden. Aber ganz praktisch ging es nicht. Da ich aber dann unbedingt weitermachen wollte, blieb also 1993 nur noch ein Weg in die Selbstständigkeit. Mal abgesehen davon, dass unser großer Betrieb auch immer mehr abgewickelt wurde, immer weniger Aufträge bekam und dann Jahre später, ich weiß nicht mehr genau wann, vielleicht 5 Jahre, ich glaube bis 98 gab es den noch, dann auch von der Erdoberfläche verschwand.
Es war anscheinend nicht die schlechteste Entscheidung, wenn ich mir, ich habe eine kleine Tour bekommen über Ihren Campus hier in Dauertal in der Uckermark. Das sieht wunderschön aus. Ich habe auch gelernt, Sie haben auf Ihrer Kantine waren, die Ziegel sind Solarzellen und ich habe den Namen schon wieder vergessen, Planschmiede. Dort sind die, da ist die Fassade besteht aus Solarzellen.
Wir sind ja eigentlich Großkraftwerker, insofern sind solche kleinen gebäudeintegrierten Sachen für uns eher ein Hobby. Aber wir wollen auch zeigen, wie wichtig und vor allem auch wie einfach gebäudeintegrierte Energieerzeugung ist. Man muss nämlich dazu noch wissen, dass die Fassade an der Planschmiede, die vollständig aus Photovoltaik besteht, die ist billiger, als wenn sie eine klassische Wärmeverbundfassade gebaut hätten mit Glas außen oder Holz.
Ja, sehr schön. Also das Gebäude erzeugt mehr Strom, als es verbraucht?
Ja, das oder? Sowieso bei der Größe, ja klar. Das kann jedes Gebäude. Jedes Gebäude kann mehr Energie erzeugen, als es verbraucht.
Warum machen wir das dann nicht in Deutschland?
Oh, Architekten sind dann eine sehr schwierige Art von
Zeit. Ich meine jetzt nicht nur bei Neubauten. Ich glaube, da funktioniert das hin. Da gibt es ja inzwischen auch Null-Energiekostenhäuser, wo man auch vertraglich zugesichert bekommt, die Stromrechnung oder die Heizkosten, das also sind genau 0 Euro.
Auf jeden Fall ist die Integration von solarer Stromerzeugung ins Gebäude ist der beste Weg, ist oft sogar besser als auf jeden Fall besser als billig und falsch zu dämmen. Da kann man ja wirklich sehr, sehr viel falsch machen. Im Bestand ist es tatsächlich schwierig. Also wenn man das Dach neu macht, sollte man sich um Photovoltaik kümmern. An der Fassade ist es extrem schwierig im Altbaubestand. Also entweder man dämmt das Haus sozusagen optisch tot, dann ja. Sehr, sehr schwierig. Also im Altbaubestand verliert man ja den Charakter des Gebäudes.
Ja.
Das möchte man da nicht machen.
Muss man vielleicht auch gar nicht, weil ich bin ja tatsächlich auch hergekommen, um mit Ihnen über Ihr Verbundkraftwerk zu sprechen. Seit wann gibt's das und was ist das?
Das war für mich ja eigentlich völlig natürlich von Anfang an der Plan. Ja, ich hätte doch gar nicht angefangen mit Windenergie oder Solarenergie, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir verlässlich Energie liefern können, so wie das jedes andere Kraftwerk auch tut.
Es gibt 24 Stunden am Tag.
24 Stunden am Tag. Es gibt kein Kraftwerk ohne Speicher. Entweder haben sie einen Kohlebunker und daneben eine Kohlegrube, was ja auch nur ein Speicher ist. Oder sie haben einen Gastank oder einen Öltank. Einen Speicher gibt's ja immer.
Oder einen Flüssiggastanker inzwischen.
Ja, es gab vor über 100 Jahren in Dänemark schon eine Windenergieanlage. Da wurde mit dem Strom die benachbarten Gebäude versorgt. Licht im Wesentlichen, damals ja nur ein bisschen Kochen. Da wurde Wasserstoff erzeugt und es gab einen Batteriespeicher. Das gab's alles schon mal. Das war auch nicht so leicht, das war auch nicht so schwer herauszufinden vor 30 Jahren. Und es ist ja eigentlich einleuchtend. Wir sehen bei einem ganz anderen Gebiet unsere Lebensgrundlagen, Nahrungsmittel. Eigentlich ist die Erntezeit eine extrem kurze Zeit. Wie ist es uns denn gelungen, aus den 2 Wochen Erntezeit 54 Wochen Essenszeit zu machen? Wir heben es einfach auf. Ja, es gibt riesige Getreidespeicher. Die gibt's ja schon seit Jahrhunderten. Ohne Speicher funktioniert also gar kein System. Und Wasserstoff herstellen ist nun eine so einfache Geschichte. Ja, ich brauche einen Topf voll Wasser, 2 Stromanschlüsse und dann muss ich das Gas auffangen. Fertig. Auch das war ja bekannt. Also es war von Anfang an doch klar, dass wir günstig Energie herstellen können aus Wind, später dann auch Solarenergie. Und es war klar, dass wir das auch ganz leicht speichern können. Und es war klar, dass wir ein Gasnetz haben, welches übrigens 1990 im Osten ja vollständig noch mit Stadtgas befüllt war. Und Stadtgas bestand zu über 50% aus Wasserstoff.
So. Also gab es eigentlich alle Zutaten für das Verbundkraftwerk.
Dann war doch klar, dass natürlich wird das funktionieren. Und am Anfang war die erste große Schwierigkeit, weil wir ja sofort begonnen haben, schon 1994 mehrere Anlagen zusammenzuschalten über eigene Netze, über eigene Erdkabelsysteme. Wir mussten 2-mal zum Kartellamt, weil die damalige Energieversorgung der Meinung war, das dürfe außer ihr ja niemand. Die haben uns schlicht nicht ans Netz angeschlossen, weil wir eigene Kabel gelegt haben.
Das ist der entscheidende Punkt, dass man die diversen Anlagen, weil man sieht hier in der Uckermark, das kann ich vielleicht sagen, ist ja ein Audioformat, man sieht hier kein Großkraftwerk vor ihrem Balkon stehen oder vor ihrem Fenster stehen, sondern das sind tatsächlich ein Verbundkraftwerk, das sind Windkraftanlagen, Solaranlagen, Batteriespeicher, ein Elektrolyseur, die gekoppelt miteinander sind.
Genau. Ein Großkraftwerk sieht man so gut wegen den hohen Schornsteinen, den Kühlturm. Naja, uns sieht man so gut wegen den Windkraftanlagen, die ja etwa die gleiche Höhe haben, allerdings mehr sind und sich dann auf einer viel größeren Fläche verteilen. Wenn man jetzt so ein Braunkohlekraftwerk nimmt wie Jenschwalde, das Kraftwerk der Jugend, da haben sie eine riesige Fläche an Tagebau und Halden. Mhm. Die Fläche unseres Verbundkraftwerkes ist etwa auch so groß.
Wir brauchen jetzt ein Saarland zum Vergleich. Ist das ein, also es ist, also, oder Fußballfelder?
Typisches Verbundkraftwerk hat so 30 bis 40 Kilometer im Quadrat. 30 mal 30 oder 40 mal 40, so in der Größenordnung.
Und hat dann eine ähnliche Leistung wie ein Großkraftwerk?
Und hat dann eine Leistung, also wir steuern jetzt auf 1 Gigawatt zu, damit sind wir schon wie ein Großkraftwerksblock. Und wir planen hier 6 bis 8 Gigawatt. Der Netzanschluss dafür wird allerdings bei etwas über 1 Gigawatt bleiben.
Okay.
Aber dieses Gigawatt liefern wir dann immer. Vielleicht wären es auch 2. Ja, also man kann sowas immer sehr schwer vorhersagen. Aber die Größenordnung 1 bis 2 Gigawatt und Faktor 5 ungefähr, vielleicht sogar Faktor 6, mehr an Erzeugung dahinter. Hm. Das ist das, woran wir arbeiten. Und damit ist es eben dann möglich. Erstmal, weil ich ja dann schon im unteren Lastbereich meinen Netzanschluss auslaste, kann ich ja schon fast immer, und zwar zu fast 95% der Zeit des Jahres, liefert die Erzeugung bereits diese Energiemenge.
Das Prinzip ist aber nur, wir sind ja interessierte Laien, Quereinsteiger, die allgemeine Beförderung, allgemeine Bevölkerung. Sie erzeugen ungefähr oder theoretisch 5-mal so viel Strom, wie letztlich ins Netz eingespeist wird.
Ja, die Analogie wieder zum Weizen, ne? Also die Weizenernte ist 100-mal größer als das, was dann in der LKW passt. Dafür fahren dann die LKWs das ganze Jahr aus dem Speicher das Zeug weg. Wir machen das ähnlich. Ein großer Teil des unteren Lastbandes an Sonne und Wind, was immer da ist.
Der untere Teil des Lastbandes.
Naja, wie soll man es nennen? Ja? In dem Fall ist es eigentlich ein Erzeugungsband. Aber Erzeugung und Last sind immer im Gleichgewicht. Also es ist fast egal, von welcher Seite man spricht. Mhm. Und spannend zu wissen ist, dass die Windenergie ist die dritte Potenz der Windgeschwindigkeit.
Jetzt legen Sie aber jetzt los hier. Lustig.
Ja, gut. Kann man aber ganz leicht im Kopf rechnen. Das heißt also, wenn die Windgeschwindigkeit sich im Laufe des Tages von 3 Meter erhöht auf 6 Meter, also verdoppelt, dann habe ich die 8-fache Stromproduktion. Dritte Potenz, mal 2. Und diesen Effekt nutzen wir eben dann, um Wasserstoff zu erzeugen, weil so viel Strom braucht ja in dem Moment gar niemand. Und ich finde es auch seit Jahren höchst unangemessen, immer von Überschussstrom zu sprechen. Es spricht doch auch während der Ernte niemand von Überschussweizen. Nur weil wir plötzlich so unwahrscheinlich viel Weizen haben, den wir heute nicht essen können. Ja? Nein, das sind die Energiemengen, die wir in den Speicher tun und die wir dann nehmen, um Industrie zu versorgen, um die Gasnetze zu füllen. Ich kann ja aus Wasserstoff alles machen. Also ich kann natürlich Strom daraus machen. Idealerweise eine Brennstoffzelle mit dem höchsten Wirkungsgrad. Es geht auch um Gasmotor. Da muss ich aber dafür sorgen, dass ich die Wärme auch benutze. Ja? Also sonst wäre es ja jammer schade. Aber ich kann eben aus Wasserstoff Düngemittel machen.
Verstehe ich Sie dann richtig, dass wir in Deutschland, es wird ja in der öffentlichen Debatte viel darüber diskutiert, wie viel Erneuerbare brauchen wir noch, wie viel Solaranlagen brauchen wir noch, wie viel Windkraftanlagen brauchen wir noch. Eigentlich wird die falsche...
Das wissen wir schon. Wir haben 1/4 des Zubaus erreicht. Ist bekannt.
Aber die Debatte geht ein bisschen am Thema vorbei, weil eigentlich müssten wir viel mehr darüber sprechen, wo speichern wir das alles? Wo sind unsere Lagerräume?
Haben wir bereits. Und das ist ein strategischer Vorteil Deutschlands. Wir haben mit weltweit das beste Gasspeichersystem. Wir haben Gasspeicher mit einer Kapazität von mehreren 100 Terawattstunden. Wir brauchen aber eigentlich nur 100 bis 140 vielleicht. Je nachdem, wie kalt der Winter wird. Also, wir müssen ungefähr 1 Monat überbrücken können.
Auch jetzt in der Stromversorgung?
Der Endenergieverbrauch in Deutschland liegt bei ungefähr 1000 Terawattstunden. Ganz, ganz grob über den Daumen. Den machen wir eben früher fossil in der alten Welt mit 3.500 Terawattstunden Energieeinsatz, weil wir ja 2/3 bis 3/4 verlieren wegen dem Wirkungsgrad. Der Übergang zur Stromwirtschaft wird dazu führen, dass wir fast keine Verluste mehr haben, also vielleicht noch 20%, das ist dann schon kaum noch spürbar. Wir brauchen also viel weniger an Energieeinsatz. Wir haben heute eine Solar- und Windstromproduktion Die Zahlen ändern sich jedes Jahr. Irgendwie ist es um die 350 Terawattstunden. Vielleicht war es auch 300. Jedes Jahr ein bisschen anders, auch nicht so wichtig. Wir brauchen am Ende vielleicht 1200, vielleicht 1400 Produktionen aus Solar und Wind. Und mit dem Zubau, den wir heute ja haben, der de facto da ist und der auch so fortgeführt werden soll, auch nach allem, was die Kollegen in der Regierung dazu sagen, soll das ja genauso weitergemacht werden, werden wir schon 2031 100% im Strom, 100% so viel Strom erzeugen, wie wir Strom verbrauchen. Das wird nicht immer zeitgleich sein, aber das ist in 5 Jahren. Das wird sehr schnell gehen. Da ist übrigens tatsächlich der vorige Wirtschaftsminister Habeck sehr, sehr gut gewesen, weil er hat viele Wissenschaftler in sein Haus geholt und die Zubaumengen, also 8 bis 10 Gigawatt Wind und Größenordnung 15 Gigawatt PV, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern es handelt sich dabei um die natürlichen Erneuerungsraten eines Systems, welches sich vollständig mit Sonne und Wind versorgt. Man braucht dann nämlich ungefähr wieder 200 Gigawatt Windenergie, Lebensdauer 20 bis 30 Jahre. Das heißt, ich muss also dann diese 8 Gigawatt immer erneuern. Ja, das ist ein ganz normaler Prozess. Und bei Solarenergie ist es ähnlich. Auch da kann man die Zubaumengen, die unter Habeck festgelegt wurden, ausrechnen, indem man sagt, wenn wir 2040 bis 50 irgendwann mal den Zielzustand erreicht haben, dann wird das auch die Menge sein, die wir weiterhin brauchen, weil die Anlagen irgendwann zu alt sind. Mhm. Ja, wir müssen sie ersetzen. Und deswegen wurden diese Werte gewählt. Das ist auch industriepolitisch sehr klug, weil hätte man sie kleiner gemacht, würden wir die Ziele nicht erreichen. Hätte man sie größer gemacht, würde man eine Industrie aufbauen, die dann kurze Zeit später nicht mehr gebraucht wird, weil die Kapazitäten viel zu groß sind. Mhm. Insofern fand ich das tatsächlich sehr klug und ich kenne wenige Gesetze in Deutschland, die so sehr auf den sicheren Grundlagen der Physik stehen.
Das hilft Robert Habeck jetzt aktuell nicht mehr so wahnsinnig viel, aber es, glaube ich, es freut ihn, das zu hören. Aber erklären Sie mir noch kurz in dem Verbundkraftwerk, was passiert mit dem Solarstrom, wenn jetzt um die Mittagszeit, wir haben jetzt den April, Ostern ist jetzt schon vorbei, aber wahnsinnig viel Sonnenstrom erzeugt wird. Wird da ausschließlich grüner Wasserstoff erzeugt? Weil da hat man doch große Umwandlungsverluste.
Das ist jetzt nicht so wild. Also was wir erzeugen im Moment sowohl Wasserstoff als auch Wärme. Mhm. Selbst jetzt, also wir haben auch ein kleines Wärmenetz als Versuchsnetz in Betrieb. Da haben wir übrigens 30% Verluste im Wärmenetz. Mhm. Ja, weil einfach mal die Leitungen sehr lang sind. Ja, und im Winter, wenn ich viel Abnahme habe, habe ich natürlich relativ gesehen kleinen Verlust. Aber jetzt in der Sommerzeit, die Leute wollen eigentlich nur noch vielleicht mal duschen und die Hände waschen. Und dafür das Netz auf 65 Grad zu halten, bedeutet natürlich, ich habe ganz schön Verlust. Macht aber nichts, weil da steht ein großer Wärmespeicher. Also ein riesengroßer Topf voll Wasser. Mehrere Meter hoch, irgendwie 20 Meter Durchmesser. Und der wird jetzt gerade immer um die Mittagszeit, nun nicht jeden Tag, aber wenn genügend Sonne ist und der Strom de facto auch
im Überschuss
kostet,
vorhanden
nichts
ist,
mehr kostet. Ja, genau. Es ist alles reif, es kostet gerade nichts, man kann hineingreifen, dann wird der Speicher gefüllt. Und dann hält er wieder eine Woche oder im Sommer sogar 2 Wochen. Davon könnten wir viel, viel mehr Speicher gebrauchen. Und genauso erzeugen wir auch Wasserstoff immer zu den Zeiten, wenn die Energie einfach mal da ist.
Aber Batteriespeicher spielen in dem Verbundkraftwerk auch eine Rolle? Oder
Batteriespeicher spielen auch eine Rolle, ja. Die tun im allerwichtigsten erstmal das, was früher die großen Generatoren getan haben. So ein 100 Meter langes Turboaggregat hat ja eine gewaltige Rotationsenergie. Mhm. Also wenn da der Dampf wegbleibt, dann läuft das noch sehr, sehr lange und rotiert und rotiert und rotiert. In Tschernobyl wollten die Kollegen übrigens genau die Rotationsenergie der auslaufenden Turbine benutzen, um die Reaktornotkühlung länger am Leben halten zu können. Okay. Eigentlich eine sehr gute Idee.
Hat aber nicht funktioniert.
Es hat funktioniert, das war ja auch nicht der erste Test.
Ach, das ist der Testlauf gewesen?
Der Testlauf in Tschernobyl, das war, ich weiß nicht, der 10. oder 20. Test bereits. Die haben also eine ganze Testserie gefahren und hatten eigentlich auch schon bewiesen, dass das geht. Und ja, leider ging es dann doch einmal schief. Also ja. Da sehr, sehr risikofreudig an die Sache herangegangen sind. Ja, und wir haben nun in Kürze keine Turbosätze mehr mit diesen sehr schnell drehenden, trägen Massen. Und ein Akkumulator mit einem entsprechenden Wechselrichter kann dasselbe. Der ersetzt also die träge Masse und damit auch die primäre Regelenergie. Und das ist das Erste, was wir hier gemacht haben. Schon vor etlichen Jahren haben wir einen großen Akkumulator installiert, der im Wesentlichen als Primärregeleinheit funktioniert. Wenn also irgendwo in Europa was passiert, es fällt plötzlich ein Kraftwerksblock aus, kann ja passieren. Oder im Winter bricht irgendwo mal in der Höchstspannungsleitung ein Mast weg. Bei extremem Wetter kann ja alles vorkommen. Dann tragen wir mit dazu bei. Wir springen also wirklich in einer Sekunde ein und liefern Leistung. Das war eine halbe Stunde lang. Das ist ungefähr die Zeit, die man so braucht, um dann andere Reserven zum Laufen zu bringen.
Hm. Aber das ist dann eher eine Reserve, eine Notfallfunktion.
Das ist eine Notfallfunktion, da geht's jetzt. Genau. Und danach haben wir begonnen, und das machen wir jetzt gerade, kommen gerade in die nächsten großen Batterieprojekte, die dann auch einen Tag-Nacht-Schub erzeugen können.
Weil der klassische Gedanke beim Batteriespeicher ist ja der jetzt zumindest im Privathaushalten, ich organisiere mir eine Solaranlage, einen Speicher und dann um die Mittagszeit, wenn mehr Strom erzeugt wird, als ich benötige, ich speichere das ein und abends, wenn ich nach dem Feierabend nach Hause komme, benutze ich diesen Strom aus dem Batteriespeicher.
Man kann das machen.
Ja, aber das ist jetzt bei Ihrem Verbundkraftwerk nicht die primäre Funktion.
Es ist eigentlich das gleiche Prinzip, nur ist es im Haushalt viel, viel teurer. Mhm. Ja, wenn Sie die Sache tausendmal größer machen, dann wird sie sicherlich nicht tausendmal günstiger, aber sie wird fünfmal günstiger, auf jeden Fall.
Aber es geht jetzt primär nicht darum, bei Batteriespeichern in dem Verbundkraftwerk, um den Abend zu überbrücken, wenn keine Sonne da ist.
Nee, die Akkumulatoren haben jetzt schon mehrere Funktionen. Sie können im einfachsten Fall Energie aus dem Bereich, wo sie sehr wenig kostet, verschieben in den Bereich, wo sie viel kostet, also einen gewissen Bedarfsausgleich machen. Wir können damit aber...
Das ist auch das klassische Geschäft von vielen Batterieprojekten, kann das sein?
Ja, aber das wird so keine große Zukunft haben. Wir kommen ohne Wasserstoff ja nicht zum Ziel. Mhm. Wir können nicht so viele Batterien bauen, dass wir damit 4 Wochen wie dieses Jahr im Februar überstehen. Das halte ich für schlicht unmöglich.
Das ist immer das Argument für die Gaskraftwerke.
Deswegen brauchen wir Wasserstoff, Gaskraftwerke, genau. Und am liebsten Brennstoffzellen übrigens. Also gar nicht die Turbine, genau. Denke auch, die Brennstoffzelle wird das irgendwann schaffen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Nein, die Akkus machen einen gewissen Tag-Nacht-Ausgleich. Die Akkus können uns damit auch einen gewissen Teil Gas ersparen. Ja, das können sie auf jeden Fall. Sie sorgen für die Stabilität des Netzes. Und passiert noch was ganz, ganz Wichtiges. Wir müssen uns, auch wenn wir hoffen, dass er nie vorkommt, der berühmte Blackout, der im Deutschen den schönen Titel totaler Spannungsausfall trägt.
Haben wir letztes Jahr auf der Iberischen Halbinsel gesehen, genau. Teilweise zumindest.
Genau. Und wir müssen ja ein stabiles System wiederherstellen, selbst in diesem Extremfall, der uns in Deutschland hoffentlich nie ereilen wird. Dafür brauche ich eine Anlage, die ohne Energiezufuhr von außen startet, Strom bereitstellt. Und jetzt kommt das große Kunststück, die öffentlichen Netze wieder unter Spannung setzt. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich das mit einem Großkraftwerk mache, kriege ich das hin, indem ich genau eben die Turbine auf Drehzahl bringe, dann zuschalte und im Moment des Zuschaltens hat die Turbine richtig schwer.
Wird das dort mit Dieselgeneratoren gemacht oder wie?
Nein, da wird wirklich der Kessel geheizt. Dafür dann übrigens tatsächlich diese.
Ja. Genau, weil also es ist ja kein
Strom verfügbar. Ich muss ja die Förderbänder zum Laufen bringen.
Ja.
Ja. Aber das Zuschalten passiert, indem ich dann den Generator aufs Netz aufschalte. Das Netz aber zieht im ersten Moment gigantische Energiemengen, weil es muss sich aufmagnetisieren. Es muss erstmal sozusagen wie, stellen Sie sich vor, eine leere Wasserleitung. Sie ist erstmal leer. Es muss wieder Strom rein. Da der Strom aber extrem schnell fließt, ist es eben gerade nicht, wie wenn Sie eine Wasserleitung füllen, das dauert. Nee, die Stromleitung, die Transformatoren füllen sich praktisch momentan und ziehen eine gewaltige Energiemenge aus dem Generator. Das sind diese sogenannten übergangstransiente Prozesse. das stabil in den Griff zu bekommen, ist in der Energiewirtschaft die höchste Kunst überhaupt.
Ich glaube, der Fachbegriff, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ist Schwarzstartfähigkeit.
Genau. Ja. Das ist der berühmte Schwarzstart nach dem Blackout. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir haben die Vereinbarung mit dem Übertragungsnetzbetreiber auch bereits geschlossen, dass wir aus unserem Netz heraus einen Schwarzstart aufbauen werden. Und dafür braucht man jetzt wieder Akkus. Also man kann dann mit Hilfe der Akkumulatoren erstmal einen stabilen Grundzustand herstellen. Und man kann noch was ganz Schönes machen. Man kann im Unterschied zu einem Großkraftwerk, wo sie im Grunde die 20.000 oder 110.000 Volt gleich zuschalten, dann geht alles in die Knie, alles zittert 3 Sekunden, ob die Sicherungen das aushalten und die Schutzsysteme, und dann geht's hoffentlich. Werden wir das mit der Technik, die uns heute zur Verfügung steht, anders lösen, sondern wir fangen mit kleiner Spannung an, erhöhen die Spannung und vermeiden damit diese extremen Stromflüsse am Anfang, diese Übergangsphasen. Und das kann ich eben nur mit Akkumulator-Wechselrichtersystemen machen. Damit geht das heutzutage.
Also, aber es ist tatsächlich, der Batteriespeicher hat eher die Aufgabe, ein Notfall- oder Reservesystem zu sein.
Also der Hauptspeicher wird Wasserstoff sein. Man kann das auch im Kopf ganz leicht überschlagen. Wenn man sagt, wir brauchen vielleicht 1200 Terawattstunden, dann ist das im Durchschnittsmonat 100 Milliarden Kilowattstunden für ein Land wie Deutschland in einem Monat. Einen Monat muss man irgendwie durchstehen, wenn man wirklich kalt ist und windstill, das berühmte Russland hochsteht wie Baum und Sonne ist auch nicht, da muss man irgendwie durchkommen. Also 100 muss ich mindestens speichern. Wenn alle Autos, die wir heutzutage in Deutschland haben, mal Stromautos wären, dann habe ich nur 1% der benötigten Speicherleistung in den Autos.
Also auch die Idee, auch das reicht nicht.
Auch die Idee, mit Stromautos dann irgendwie rückzuspeisen, ist nett, aber es ist 1%.
Wie wahrscheinlich ist denn dieses Szenario, dass man tatsächlich für einen Monat Energie vorhalten muss oder so? Also wie oft kommt das vor, historisch gesehen? Kann man, also beziehungsweise kann man das überhaupt sagen, ob das ist das ein, also Fall der.
Die Größenordnung zwischen 2 und 4 Wochen hat man jedes Jahr. Okay. In unseren Breiten hier. Ja.
Okay. Und Sie haben es schon nebenbei erwähnt, aber wie kommt der Strom eigentlich von Ihren Solaranlagen und Windkraftanlagen zu Ihren Elektrolyseuren? Sie haben ein eigenes Stromnetz gebaut.
Also wir verlegen an manchen Tagen mehrere Kilometer Kabel, Mittel- und Hochspannungskabel. Das geht unglaublich schnell. Erfreulicherweise ist es ja auch genehmigungsfrei in Deutschland seit 100 Jahren. Und es ist tatsächlich auch günstiger als das, was man immer draußen sieht, diese wunderschönen Hochspannungsmasten, gegen die es ja auch erheblichen Protest gibt, ist der Erdkabelbau im Bereich bis 110.000 Volt und 20, 30 Kilometer Entfernung sehr kostengünstig.
Also Sie verbuddeln die Stromleitung unter der Erde? Die
werden verbuddelt, teilweise sogar gepflügt. Also es geht rasant schnell. Da fährt dann ein großer Kabelflug. Da ist eine große Rolle hinten dran. Und er zieht das Kabel gleich auf 1,20 Meter Tiefe.
Okay.
Und fährt einfach übers Land.
Okay.
Und hinten ist gleich wieder zu. Das kann man machen, ja. Können Sie nicht machen, wenn Sie viele Drainagen im Acker haben. Dann machen Sie die nämlich alle kaputt. Aber dann kommt eben der Minibagger. Mit dem geht's ja auch. Also Kabelbau ist sehr günstig und wir veranschlagen für unsere Netze, also historisch, immer so etwa 0,25 Cent die Kilowattstunde fürs Netz.
0,25 Cent die Kilowattstunde. Okay.
Die Netzkosten in Deutschland liegen zwischen 8 und 12 Cent.
Ja, das ist das, was mal den großen Batzen ausmacht, neben Mehrwertsteuer, glaube ich. Und ja.
Und es hat auch viele Gründe. Ein Grund ist, dass wir natürlich in einem Kraftwerksnetz keine Versorgungssicherheit brauchen. Wenn der berühmte Baggerfahrer Willi kommt und wieder mal ein Kabel gefunden hat, in Anführungsstrichen, also mit einem Kabelschaden anschleppen, dann reparieren wir das halt in den nächsten 24 Stunden und fahren eben dann ein paar Anlagen runter so lange. Ja. In einem Industriebetrieb können Sie das relativ schlecht erklären, dass mal 2 Tage keinen Strom gibt. Ja. Soll nicht sein. Also wir sind günstiger, weil wir die Versorgungssicherheit nicht leisten müssen. Wir sind aber auch viel günstiger, weil wir unsere Betriebsmittel voll auslasten. Wir haben ein Temperaturmonitoring auf allen Kabeln und sehen auf der Leitstelle, ob die Kabel noch 20 Grad haben, 40 oder 80. Wenn sie 80 Grad haben, wenn man dann, das passiert aber erfreulicherweise selten, reduzieren wir einfach die Erzeugungsleistung. Diese paar Verluste, die dann vielleicht einmal im Jahr vorkommen, machen so wenig aus in der Gesamtbilanz, machen aber bei den gesparten Aluminium- und Kupferkosten extrem viel aus. Auch das kann ich jetzt in einem öffentlichen Netz so nicht machen. Ich muss viel mehr Reserven reinpacken, muss viel mehr investieren. Und deswegen ist meine klare Empfehlung, Leute, baut Verbundkraftwerke. Alleine, was wir dadurch an Netzausbau sparen, geht in die Dutzende Milliarden.
Wie kann man das denn skalieren? Inwiefern kann man das überall in Deutschland machen oder kann man das weltweit machen?
Man kann das auf der ganzen Welt machen, ja. Länder wie China mit oberster Befehlsgewalt haben es da etwas leichter.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass Autokratien Energiewende ein bisschen cleverer machen als Demokratien.
Wir haben halt das Problem, dass wir haben sehr viele Marktteilnehmer, wir haben sehr viele Grundstückseigentümer, sehr viele Interessenträger und man muss das eben alles unter einen Hut kriegen.
Ja. Und was ist der Plan für Ihr Verbundkraftwerk? Sie haben vorhin erzählt, 1 Gigawatt wollen Sie letztlich einspeisen oder wird schon eingespeist?
Roundabout 1 Gigawatt, ja, da sind wir auch schon bald. Mhm. Die Uckermark-Leitung ist ja im Verlauf von, wann haben die angefangen? 1997 haben sie mit den Planungen angefangen, fertig geworden sind sie jetzt, also gute 30 Jahre, kann man sagen. Wurde die Leitung zwischen Berlin-Neuenhagen und dem gewesenen Kernkraftwerk Greifswald von 220.000 Volt auf 400.000 Volt umgestellt. Hat also 30 Jahre gedauert. Die Kapazität hat sich damit über einen Daumen von 500 Megawatt auf 1500 oder 1800 Megawatt erhöht. Ist schon was. Es ist allerdings gemessen am Zubau, also Deutschland baut 8 Gigawatt Wind zu und Photovoltaik das Doppelte davon, ist das nichts. Und jetzt kommt's aber. Die Opal und Eugal-Leitungen, also Nord Stream, laufen alle hier durch unser Kraftwerksgelände durch. Und zwar, wo wir hier sitzen, 300 Meter entfernt, liegen alle drei Leitungen in der Erde.
Und sind derzeit nicht in Betrieb?
Eine ist in Betrieb, eine steht still. Und die dritte ist Bestandteil des Wasserstoffkernnetzes und wird gerade mit Wasserstoff gefüllt. Mhm. Jede der drei Leitungen hat im Vergleich zu einer Stromleitung ungefähr 1500 Megawatt. Eine Leitung hat 15.000 Megawatt. Also jedes der Rohre, und das sind drei Stück, hat das Zehnfache von einem so Höchstspannungsleitungssystem,
Stromsystem. Und kann dementsprechend mehr Energie durch Deutschland transportieren.
Wir können so viel Energie, wie wir hier abtransportieren können wir hier niemals erzeugen.
Wasserstoff ist ja eigentlich mal der größte Kostenpunkt nach wie vor. Ich glaube, ich hatte mal gehört, dass tatsächlich, wenn man 1 Liter Diesel oder ich glaube, es war Diesel mit Wasserstoff heutzutage herstellt, kostet das ungefähr 4 Euro pro Liter. Wir nähern uns dem Preis an.
Das würde ich ja auch nicht machen.
Ja.
Also warum soll ich denn, wenn ich schon über Strom und Wasserstoff verfüge, warum soll ich denn dann so ein billiges Produkt wie Kerosin oder Diesel herstellen, um damit einen Verbrenner zu fahren und dann 80% aus dem Auspuff zu pusten.
Das war eine andere, da ging es auch
natürlich ein Wasserstoffauto. Ja,
da ging es auch um Versorgungssicherheit. Das war ein Gespräch mit Rheinmetall für, wie versorgt man einfach Panzer und alles, wenn tatsächlich mal ein Notfall eintritt. Aber rechnet sich das, also ist der Wasserstoff, den Sie hier erzeugen, weil Sie, es gibt ja Umwandlungsverluste, rechnet sich das trotzdem und ist dann also
unser,
günstiger?
Unser Zielwert für Wasserstoff ist zwischen 3 und 5 Euro das Kilo. Mhm. Mit einem Kilo Wasserstoff und wir haben ja mehrere Wasserstofffahrzeuge. Ich glaube, eins steht sogar da unten, ne, irgendwo vor der Tür gerade. Mit 1 Kilo Wasserstoff kommen Sie bei halbwegs bewusster Fahrweise 100 Kilometer weit. Mhm. Mit welchem Auto können Sie denn mit 5 Euro 100 Kilometer fahren?
Ich habe kein Auto, fragen Sie mich bitte nicht.
Die meisten Autofahrer werden da gerade von 2,5 Euro geplagt. Und wenn ich 6 Liter brauche auf 100 Kilometer, dann bin ich also bei 15 Euro auf 100 Kilometer.
Okay, aber Sie sagen,
Wasserstoff kostet heute schon weniger. Wenn Sie Wasserstoffauto fahren, fahren Sie heute günstiger als Diesel.
Weil, also ich ziele darauf ab, wir machen ja Energiewende auch deshalb, weil die Erzählung, die Verheißung ist ja, am Ende wird es tatsächlich günstiger. Am Ende, da sinkt die Stromrechnung. Wenn wir irgendwann mal fertig sind mit Netzausbau oder so, dann haben wir vielleicht...
Die Rechnung sinkt. Mhm. Insgesamt. Ja, es wird tatsächlich für alle günstiger.
Aber was steht dann auf der Stromrechnung? Was steht dann drauf als Arbeitspreis für die Kilowattstunde Strom?
Also wenn wir den Netzausbau-Wahnsinn ein bisschen eindämmen, gut, was schon gebaut ist, ist gebaut, muss wahrscheinlich irgendwie rückgezahlt werden. Und mehr Verbundkraftwerke bauen, Strom wird sehr billig. Strom wird über den Daumen um die 5 Cent kosten. Da sind wir jetzt schon auf dem Niveau. Ja. In einem schlechten Monat mit wenig Sonne und Wind ist er mal teurer, in einem super guten Monat ist er mal günstiger. Aber 5, 6 Cent als Durchschnittspreis, das ist es.
Das sind jetzt aber nur die Gestehungskosten.
Dann machen wir aus etwa der Hälfte des Stroms machen wir Wasserstoff. Mhm. Dann kostet Wasserstoff vielleicht 10 Cent die Kilowattstunde. Das sind so diese 3 Euro da. 10, 12 Cent die Kilowattstunde. Mit dem Wasserstoff wiederum kann ich die gesamte Industrie versorgen, kann ich die Chemie versorgen, damit kann ich Auto fahren, damit kann ich Schwerlast machen. Wir können damit sogar fliegen, allerdings nur Propellerflugzeug. Togo geht nicht, also die ganz schnellen Flugzeuge geht nicht. Man käme auch mit Wasserstoff bis Amerika, halt, es dauert ein bisschen länger. Mhm.
Okay.
Man kann damit also tatsächlich alles machen. Weil ich aber nur noch ein Drittel brauche, wird es tatsächlich am Ende günstiger. Okay. Selbst wenn das einzelne Kilowattstündchen oder das Kilogramm Treibstoff mehr kostet.
Und wann?
Es ist eigentlich heute schon soweit. Wir müssen nur noch machen.
Gut, davon kommt jetzt bei mir persönlich noch nicht so viel an. Ja. Ich wohne in Berlin zur Miete. Da bin ich ein bisschen von anderen Parteien abhängig. Aber
ja, wir haben uns ja auch leider in den ersten 3 Jahrzehnten komplett auf Strom konzentriert. Hm.
Der 3 Jahrzehnten der Energiewende.
Ja, damit ist es uns jetzt gelungen, die Kernenergie abzulösen. Damit ist es uns gelungen, die Braunkohle fast loszuwerden. Wir haben kaum noch Gasverstromung, außer in Engpasszeiten. Öl schon lange nicht mehr. Niemand verbrennt mehr Öl, um Strom zu machen. Aber Mobilität, ja, die ja fast das Doppelte verschlingt, wie der Stromverbrauch ist. Und die großen Industrieenergiemengen und Heizen, ja, auch Heizen. Ja, die Heizenergiemengen sind ja auch etwa doppelt so groß wie der Stromverbrauch. Und die Leute, ich sag mal, guck mal, dein Handy, da bezahlst du inklusive Handy selbst und Tarif, na, 30, 40, 50, mal die 62 Euro im Monat fürs Handy. Niemand zahlt 60 Euro im Monat für Strom pro Nase. Niemand.
Jetzt kann das Telefon tatsächlich auch viele spannende Dinge.
Geht ja auch mit Strom. Ja. Aber die Leute zahlen, ohne mit der Schulter zu zucken, für ihre verdammte Heizung 100 bis 200 Euro im Monat. Hm. Viel mehr als für Strom, für die Heizung. Und die Benzinrechnung schlägt in gleicher Größenordnung zu Buche. Das heißt, wir haben eigentlich mit der Energiewende nur im Strom erstmal nur den kleineren Teil des Problems gelöst. Hm. Der größere Teil ist tatsächlich der Import von Öl und Gas, wo ja auch Milliarden Volksvermögen in entfernte Länder abfließen. Und wenn wir das alles nach Hause holen, dann haben wir es geschafft.
Sie sind ja so nett gewesen auf Ihrer, das ist nicht, glaube ich, die Firmen-Homepage, sondern enertrag.org. Da erklären Sie mehr oder weniger gut aufbereitet den Ablauf der Energiewende und auch die 3 Phasen der Energiewende. In welcher Phase befinden wir uns denn gerade?
Wir sind auf jeden Fall in der zweiten. Also die erste Phase ist ja, es beginnt, so ungefähr bis ein Drittel, bis 40% des Stromes ist erneuerbar. Wir sind jetzt schon bei 60%. Ja, müssten eigentlich schon in die dritte Phase eintreten. Also die zweite Phase ist die Speicherphase.
Und das beginnt gerade, glaube ich.
Es hätte eigentlich 2012 beginnen sollen. Da wäre es schon soweit gewesen. Aber da waren halt die Alternativen Kohle ist egal, aber Öl und Gas immer noch so günstig, dass das einfach niemand gemacht hat. Mhm. Ja, heute ist es sehr spät, jetzt damit anzufangen. Wir haben jetzt ein Wasserstoffkernnetz, wir haben die Voraussetzung dafür. Wir können an vielen Standorten Deutschlands damit erneuerbare Energie in Wasserstoffwandel einspeisen. Wir können auch damit Speicher dann benutzen. Und damit wird es jetzt definitiv auch losgehen. Es ist ein bisschen spät. Und die dritte Phase ist ja dann das Lösen der letzten Probleme, also die Rückverstromung von erneuerbar erzeugter Energie, um die Phasen zu überstehen, um die Engpasszeiten zu überstehen.
Und dann auch die Industrie zu versorgen.
Na, die Industrie beginnt ja in dem Moment, wo ich in großen Ordnung Wasserstoff herstelle, beginne ich ja die Industrie zu versorgen. Und das ist ja auch bitter, bitter nötig. Also
mir persönlich gefällt es nicht, dass wir jetzt LNG aus den Vereinigten Staaten hierher karren. Mit Wasserstoff, den wir hier selbst gewinnen, wären wir eigentlich besser bedient.
Und wenn Sie, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie gucken ungern in die Zukunft, die meisten Menschen gucken ungern in die Zukunft, aber wann ist die Energiewende abgeschlossen?
Sehr einfach, wenn alles erneuerbar erzeugt wird und niemand mehr fossile Brennstoffe verbrennt. Wann das sein wird, darüber kann man sich jetzt trefflich streiten. Umso eher, umso besser. Das ist wohl so. Technisch machbar ist es schon bis Mitte des Jahrhunderts.
Mitte des Jahrhunderts.
Ja. Also wir könnten das schaffen. Man muss dann nur wollen.
Herr Müller, ich glaube, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir unterhalten uns jetzt inzwischen schon seit fast 55 Minuten, nee, länger schon, über eine Stunde. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal für die Einladung hier nach Dauertal in der Uckermark bei Enertrag. Das war ein sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Verbundkraftwerk. Wenn Sie irgendwann in Berlin zu Besuch sind, kommen Sie uns gerne im Podcast-Studio besuchen. Sie sind immer herzlich willkommen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch und Ihnen weiter. Guten Weg und guten Wirkungsgrad.
Dankeschön.